du atmest tief ein, du hast heute Morgen vielleicht meditiert oder sogar eine Runde Yoga gemacht oder einfach nur deinen Kaffee in so einer absoluten Stille genossen. Du hast dir quasi eine perfekte innere Festung gebaut, deine Grenzen gezogen.
Und fühlst dich völlig unangreifbar, richtig?
Ganz genau. Und dann, 10 Minuten später, du bist auf dem Weg zur Arbeit und dann schneidet dich plötzlich ein extrem aggressiver Autofahrer. Oder du öffnest dein Postfach und bam, da liegt diese eine völlig unfaire, passiv-aggressive E-Mail von einem Kollegen.
Oh ja, der absolute Klassiker.
Ja. Und in Millisekunden, also wirklich zack, explodiert deine ganze mühsam aufgebaute Festung. Dein Zen-Zustand ist komplett pulverisiert, du bist wütend, dein Puls rast und du fragst dich, warum scheitern unsere Versuche, innere Ruhe zu finden, eigentlich immer wieder so dermaßen grandios?
Naja, weil unser modernes Konzept von Ruhe oft einen gewaltigen Konstruktionsfehler hat. Wir verwechseln nämlich emotionale Abschirmung mit echter innerer Stille.
Mhm.
Wir glauben halt, Ruhe bedeutet, dass uns absolut nichts mehr triggert, weil wir alle störenden Faktoren aus unserem Leben verbannt haben. Aber weißt du, das ist eine komplette Illusion.
Und exakt da wollen wir heute in unserem Deep Dive reinbohren. Wir haben dafür eine wirklich faszinierende Sammlung so metaphysischer, alchemistischer und auch kabbalistischer Schriften auf dem Tisch.
Richtig spannendes Material.
Absolut. Unter anderem das sogenannte Manifest der Stille und verschiedene Texte aus einem Werk, das sich Arcanum nennt. Das klingt jetzt erstmal nach sehr schweren, verstaubten alten Büchern, aber die Konzepte darin sind fast schon erschreckend modern.
Ja, die treffen den Nagel auf den Kopf.
Wenn wir diese Quellen nämlich entschlüsseln, dann verstehen wir, wie man bei diesen extremen, blockierenden Widerständen im Alltag wirklich in der wahren inneren Stille bleibt. Und die Texte, die konfrontieren uns direkt am Anfang mit einer ziemlich unbequemen Wahrheit.
Mhm.
Nämlich, dass unser allererster Reflex bei solchen Widerständen einfach die Flucht ist. Wir wollen da einfach nur weg.
Absolut, ja. Und die Texte betonen da auch ganz klar, dass diese klassische Flucht im Außen, also dieses ständige Weglaufen, einfach niemals funktioniert. Egal, ob das jetzt der ständige Wohnungswechsel ist, der neue Job.
Oder wie es in einer der Quellen so schön humoristisch genannt wurde, die Trennung von der Schimmelpilzkolonie.
Genau die. All das ist halt meistens nur ein Kulissentausch im exakt selben Traum.
Das ist im Grunde so, als würde man, stell dir vor, du spielst ein Videospiel und du wechselst einfach die Map, weil der Bossgegner dir zu schwer ist.
Sehr guter Vergleich, ja.
Du lädst ein neues Level, die Landschaft sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber du hast immer noch denselben fehlerhaften Code und exakt dieselbe schwache Rüstung an. Und dieselben ungelösten Quests hast du auch noch im Rucksack.
Ja. Das eigentliche Problem reißt einfach bequem mit. Man tauscht dann den unfairen Kollegen nur gegen einen nervigen Nachbarn aus.
Richtig.
Wenn wir bei dem Bild bleiben, du bringst halt deine eigene innere Dysregulation einfach mit auf die neue Map. Und genau an diesem Punkt, da führen uns die Quellen in das Konzept der emotionalen Alchemie ein.
Emotionale Alchemie? Okay.
Genau. In der klassischen Alchemie gibt es diesen berühmten Leitsatz Solve et Coagula. Also auflösen und zusammensetzen. Die Schriften erklären hier, dass die Widerstände deines Alltags, also dieser emotionale Druck, die nervigen Mitmenschen oder eben auch chronische Beschwerden, dass das kein Systemfehler ist.
Sondern?
Sie sind wie ungeläutertes Blei. Dieses Blei ist die Materia prima, sozusagen der rohe, noch unverarbeitete Stoff deines Lebens.
Aber Moment mal, das würde ja bedeuten, der Trigger, also die fiese E-Mail oder der aggressive Autofahrer, ist eigentlich exakt das, was ich brauche? Also quasi der Rohstoff, um überhaupt dieses sprichwörtliche Gold der inneren Ruhe herzustellen?
Exakt. Und das ist der absolute psychologische Dreh- und Angelpunkt hier. Blockierende Widerstände sind keine Defekte in deinem Lebenslauf. Die Quellen beschreiben die vielmehr als eingefrorene Kommunikationsversuche unseres eigenen Systems.
Ah, okay.
Sie dienen als ein absolut notwendiger Reibungswiderstand. Wenn wir in den Texten also lesen, dass man die Materie durchdringen muss, anstatt sie zu meiden,
dann bedeutet das, dass das Bleie des Alltags zwingend notwendig ist.
Ganz genau. Es ist der notwendige Stoff für deine Transformation. Wenn du immer nur fliehst, den Job kündigst, Kontakte abbrichst, dann nimmst du dir selbst das Arbeitsmaterial weg. Du beraubst dich der Chance, meisterhaft mit dir selbst umzugehen.
Okay, aber weißt du, das in den ganz normalen Alltag zu übersetzen, das fühlt sich fast unmöglich an. Ich meine, wenn mein Chef mich plötzlich anbrüllt oder mir jemand fast ins Auto fährt, dann feuert meine Amygdala im Gehirn.
Klar, das ist pure Biologie.
Genau, das ist Kampf oder Flucht, vollautomatisch. Wie soll mir in so einer Mikrosekunde ein alchemistisches Konzept aus dem 16. Jahrhundert helfen? Die Biologie, die zwingt mich doch in die Reaktion rein.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und genau da müssen wir verstehen, wie Alchemie psychologisch überhaupt funktioniert. Es geht nämlich nicht darum, diesen biologischen Reflex einfach zu unterdrücken.
Das geht ja auch gar nicht.
Richtig. Das Adrenalin wird ausgeschüttet, dein Herz schlägt schneller, das passiert einfach. Aber die Alchemie verlangt von dir die sogenannte Meistersinger-Souveränität.
Meistersinger-Souveränität, okay, was heißt das genau?
Das bedeutet, dass du mitten in diesem biochemischen Sturm, quasi mitten im Feindesland, den unbewegten Punkt in dir hältst. Du trennst den Reiz von deiner Identifikation.
Ah, okay.
Solange du sagst, ich bin jetzt wütend, ich bin das Opfer dieser unfairen E-Mail, da identifizierst du dich voll mit dem Blei. Die emotionale Alchemie beginnt in der Millisekunde, in der du einen Schritt zurücktrittst und dir denkst, ah, mein Körper reagiert gerade mit Wut. Interessant.
Krass. Du wirst also vom Opfer der Umstände zum Beobachter deines eigenen Systems.
Genau das.
Okay, ich beobachte also den Druck. Aber wie genau verwandelt sich dieser schmerzhafte Druck dann in Ruhe? Ich meine, wenn ich da einfach nur sitze und beobachte, wie mein System innerlich kocht, dann staut sich das doch, oder?
Das führt uns zu einem Konzept in den Quellen, das, naja, fast schon ein bisschen einschüchternd wirkt. Dem Feuer.
Ja, wir sprechen hier von der Kalzinierung, also lateinisch Calcinatio.
Mhm. In der Alchemie ist das der Prozess des Verbrennens, bei dem alte Illusionsstrukturen im Feuer zu Asche zerfallen. Und wenn wir das auf unsere Psyche übersetzen, ist das natürlich kein sanftes Wellness-Retreat.
Wohl kaum.
Die Quellen sind da sehr ehrlich. Sie beschreiben, dass sich dieser Prozess physisch oft als extremer Druck, als Schwindelgefühl oder sogar als tatsächliche innere Hitze äußern kann.
Weil das Nervensystem in dem Moment einfach überlastet ist. Weil die alten Bewältigungsstrategien wegbrennen.
Richtig. Dein Ego, also die Struktur, die bisher immer gekämpft oder eben geflohen ist, die bekommt plötzlich nicht mehr das, was sie will. Du entziehst ihr ja die gewohnte Reaktion.
Ah, verstehe.
Das Ego gerät in Panik und das fühlt sich im Körper wie Brennen an. Das alte Bewertungssystem, also dieses ständige Einteilen in das ist gut für mich und das ist schlecht für mich, das wird quasi direkt in den Ofen geschoben.
Um das mal zu verdeutlichen, da nutzen die Quellen ja teilweise extrem drastische Bilder. Ich möchte hier kurz vorausschicken, dass das Manifest der Stille an einer Stelle ein wirklich unfassbar hartes existenzielles Beispiel verwendet.
Ja, das ist eine sehr intensive Passage.
Absolut. Es geht da nicht mehr nur um nervige Nachbarn, sondern um die dunkelsten menschlichen Erfahrungen überhaupt. Um das Verstehen dieser Dualität regelrecht zu erzwingen. Der Text beschreibt da das existenzielle Paradoxon einer Mutter. Eine Frau, die ihr Kind 9 Monate lang trägt, dann die maximale schöpferische Freude der Geburt erlebt und im exakt selben Augenblick den bodenlosen, schwärzesten Schmerz erfährt, weil sie eine Totgeburt in den Händen hält.
Das ist ein Bild, das einen wirklich sofort aus der Bahn wirft, ja?
Das zwingt einen förmlich zum Innehalten. Aber der Text nutzt diese Tragödie jetzt nicht, um eine psychologische Abhandlung über Trauer zu schreiben. Es geht da um die Mechanik unseres Verstandes. Der Text erklärt, dass in diesem einen unvorstellbaren Augenblick die beiden extremsten Ausschläge unseres dualen Pendels,
also Licht und Dunkelheit,
richtig, das absolute Höchstglück und der absolute Tiefpunkt, die krachen unbarmherzig ineinander. Und diese gewaltige Kollision, die pulverisiert unser horizontales Bewertungssystem völlig. Das Gehirn kann das einfach nicht mehr verarbeiten. Es gibt in dem Moment kein logisches Richtig oder Falsch mehr. Es gibt nur noch das nackte, überwältigende Sein.
Und hier erklärt sich dann auch das Warum hinter diesem Schmerz. Wenn wir das rein psychologisch betrachten, sehen wir hier den Kern jeder echten Initiation.
Inwiefern?
Naja, unser normaler Alltagsverstand, der funktioniert wie so ein lineares DOS-Computersystem. Er sortiert alles schön in Ordner, gut, schlecht, sicher, gefährlich. Bei einer so gewaltigen Kollision der Pole stürzt dieses DOS-System einfach ab.
Der Bluescreen des Egos sozusagen.
Ganz genau. Der Schmerz fungiert hier als Katalysator. Er reißt das Gefäß unserer kleinen Ego-Identität gewaltsam auf, weil es diesen immensen Druck gar nicht fassen kann. Und genau durch diesen Riss, also durch dieses Verbrennen, wird eine tiefere, unerschütterliche Seinsebene freigelegt.
Der Beobachter wird geboren.
Richtig. Man wechselt von einer flachen, horizontalen Weltsicht in eine ultimative, vertikale Wahrnehmung.
In den Quellen wird dafür auch immer wieder die Metapher von der Raupe und dem Schmetterling herangezogen, oder?
Ja, und das ist nicht nur einfach schöne Poesie. In der Kabbala wird die Raupe oft mit Nefesh gleichgesetzt.
Nefesh, das ist die animalische Seele, richtig?
Genau. Die ist nur auf Selbsterhaltung, Fressen und Komfort aus. Das Leiden der Raupe, wenn sie sich im Kokon regelrecht zersetzt, das ist zwingend notwendig. Die Raupe verzehrt sich selbst in diesem alchemistischen Feuer des Unbehagens. Sie löst ihre alte Struktur komplett auf, um dann als Schmetterling in eine vertikale Frequenz, also in den freien Geist, aufzusteigen. Ohne die schmerzhafte Zersetzung der Nefisch in der Puppe gibt es einfach keinen Flug.
Okay, aber da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen, weil das kann extrem schnell missverstanden werden.
Absolut, da muss man vorsichtig sein.
Das klingt nämlich alles so, als wäre Leiden der einzige Weg. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir jetzt aktiv nach Schmerz, nach Traumata und totaler Zerstörung suchen müssen, um spirituell zu wachsen? Müssen wir toxische Beziehungen aushalten, weil sie so ein schönes Blei sind? Ist das nicht eine metaphysische Verherrlichung des Leidens?
Das ist eine essentielle Frage und hier müssen wir wirklich sehr präzise sein. Die Quellen verneinen das völlig. Es geht hier auf gar keinen Fall um einen Totenkult, um Masochismus oder so eine romantische Verherrlichung von Leid.
Also kein absichtliches Leiden?
Auf keinen Fall. Niemand soll absichtlich in einer toxischen Umgebung bleiben, nur um zu leiden. Der entscheidende psychologische Mechanismus ist die sogenannte hermetische Beobachtung. Der Schmerz selbst ist nämlich niemals das Ziel, er ist lediglich das Portal.
Also eher so ein Durchgang, den man passieren muss, wenn er auftaucht, in dem man sich aber auf keinen Fall häuslich einrichten soll.
Ganz genau so. Wenn der Schmerz da ist, verweigerst du die Identifikation mit ihm. Die Texte bringen hier ein sehr tiefgründiges, linguistisches Detail ein, das diese Mechanik belegt. Sie analysieren den Ausspruch Jesu am Kreuz.
Ah, das Eli, Eli, lema asabtani.
Genau. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf den ersten Blick ist das der absolute Inbegriff von Leid, von Trennung und von dieser Opferrolle. Aber die Quellen wenden hier die Gematria an. Das ist eine Praxis, bei der hebräischen Buchstaben Zahlenwerte zugeordnet werden, um so verborgene Bedeutungsebenen zu entschlüsseln.
Mhm. Und was kommt da raus?
Wenn man diesen Satz berechnet, kommt man auf den Wert 696. Und 696 steht in diesem System exakt für den Begriff der Verherrlichung.
Wow, das ist faszinierend. Das bedeutet, das, was für das äußere DOS-System, also für unseren Verstand, wie das absolute Ende aussieht, wie das maximale Leiden, das ist auf der metaphysischen Ebene eigentlich der Moment der größten Wandlung.
Ja, denn was dort am Kreuz stirbt, das ist ja nicht das wahre Selbst, sondern die Identifikation mit der Welt der Materie. Das äußere Ich, der Avatar, wie wir ihn heute vielleicht nennen würden, der zerbricht.
Verstehe.
Ein Mystiker oder jemand, der diesen Prozess versteht, der spürt den Schmerz, den Schwindel und diesen emotionalen Druck bei einem Konflikt exakt genauso intensiv wie jeder andere Mensch auch. Das Nervensystem reagiert natürlich.
Ja, die Biologie bleibt ja.
Genau. Aber der Unterschied liegt eben in der Beobachtung. Der normale Verstand schreit rum und sagt, ich bin dieser Schmerz, ich gehe gerade unter. Der Mystiker hingegen, der sitzt quasi im Zuschauerraum seines eigenen Bewusstseins. Er sieht, wie sein Körper auf den Alarmknopf drückt, er spürt die Hitze der Kalzinierung, aber er springt halt nicht selbst ins Feuer.
Und genau da tappen wir im Alltag oft in die nächste Falle, oder? Wenn man dieses Konzept vom Beobachter einmal gehört hat oder zumindest glaubt, es verstanden zu haben, dann wird unser Ego nämlich wahnsinnig clever.
Oh ja.
Es versucht, den ganzen Prozess einfach abzukürzen und sich so einen dauerhaften, schmerzfreien Zustand zu basteln. Wir bauen uns dann eine künstliche Ruheblase. So einen richtig schönen spirituellen Zen-Bunker. Aber die Texte sagen uns klipp und klar, dass das grandios scheitern muss. Warum eigentlich?
Weil das Ego versucht, die Dualität auszutricksen. Es baut sich eine Blase der absoluten Isolation auf. Bei manchen passiert das durch das Anhäufen von Reichtum, nach dem Motto, wenn ich genug Geld habe, muss ich mich mit den nervigen Reibungen der normalen Welt gar nicht mehr abgeben.
Ja, das kenne ich.
Bei anderen ist es der spirituelle Rückzug, wo man sich völlig abgrenzt, nur noch allein auf dem Meditationskissen sitzt und jeden Konflikt im Außen als nicht meine Frequenz abblockt. Man will einfach keine Reibung mehr spüren.
Und dann passiert exakt das, womit wir diesen Deep Dive gestartet haben. Du bist in deiner perfekten, friedlichen Blase und das Universum schlägt voll zu. Warum piekst dieses große Ganze oder Gott oder das Quantenfeld unsere schönen, mühsam aufgebauten Ruheblasen immer wieder auf? Warum kommt genau dann der aggressive Fahrer?
Weil es laut den metaphysischen Gesetzen der Quellen im Universum einfach keinen zweiten Ruhepunkt geben kann, der vom großen Ganzen getrennt ist. Wenn du also versuchst, dich komplett aus dem Fluss des Lebens, aus der Reibung, aus der ganzen menschlichen Erfahrung herauszuziehen,
da spürt man das System.
Ja, und du baust dir im Grunde einen Götzen. Deine eigene künstliche Ruhe wird zu deinem Gott. Du vergisst dabei, dass du Teil eines riesigen atmenden Organismus bist. Und ein Organismus braucht Durchblutung, er braucht Bewegung. Wenn eine Zelle sich abschottet und sagt, ich mache jetzt nur noch Ruhe, dann ist das in der Biologie oft der Beginn einer Krankheit.
Das Feld schickt dir dann also gezielt die Breitseite. Genau dann, wenn du denkst, du hast dich perfekt abgeschottet. Ich meine, wie oft hast du versucht, dir ein perfektes Wochenende aufzubauen? Handy aus, Kerzen an, absolute Me-Time. Und exakt in dieser Minute klingelt es an der Tür. Oder der schwierigste Verwandte ruft an und hat eine massive Krise.
Klassiker.
Unser erster Impuls ist dann doch pure Wut. Wir denken uns, das ist ein Fehler im System, lass mich doch bitte einfach in Ruhe.
Aber die Texte, gerade diese Passagen über die Allmacht Gottes und das kosmische Gesetz, die ordnen das völlig anders ein. Dieser Störfaktor, der passiert nämlich nicht aus Bosheit. Das Universum will dich nicht ärgern. Es ist ein Akt der reinen Gnade.
Gnade? Also, wenn mein komplett durchgeplantes Erholungswochenende ruiniert wird, soll das Gnade sein? Das musst du genauer erklären.
Es ist Gnade, weil es dein Nervensystem und deinen Geist davor bewahrt, in dieser Illusion von Kontrolle regelrecht zu versteinern. Es erinnert deinen Avatar sanft, aber doch sehr bestimmt daran, dass er eben nicht der Regisseur dieses Films ist.
Mhm.
Das Leben ist nicht dafür gedacht, dass wir in einem abgeschirmten Raum verkrusten. Diese Reibung, dieses Aufpieksen deiner künstlichen Blase, das zwingt dich zurück in die Flexibilität. Es ist die ständige, eindringliche Einladung zur totalen Hingabe an das, was im Hier und Jetzt wirklich passiert.
Nicht an das, was das Ego gerade gerne hätte.
Genau. Wenn du lernst, den Anruf dieses schwierigen Verwandten nicht als Störung deiner Ruhe zu sehen, sondern eben als dein alchemisches Arbeitsmaterial für genau diesen Tag, dann ändert sich alles.
Das ist ein enormer Perspektivwechsel. Der Störfaktor ist eigentlich der Weckruf, der mich vor der Verknöcherung rettet. Aber wenn wir uns nicht in eine rein geistige, feinstoffliche Blase flüchten können, wenn wir nicht nur der Schmetterling sein können, der die Welt der Raupen komplett ignoriert, wie finden wir dann überhaupt echte Stabilität, wenn Abschottung nicht die Lösung ist? Was ist es dann?
Hier liefern die Schriften eines der wichtigsten Konzepte für die praktische Umsetzung, nämlich die Statik der Dualität. Stell dir einfach ein Gebäude vor. Die Architektur einer wirklich erwachten, souveränen Existenz benötigt zwingend zwei entgegengesetzte Pole.
Um überhaupt stabil stehen zu können, ohne bei jedem Sturm einzustürzen.
Genau das.
Also, wenn wir nicht in der Luft schweben dürfen und nicht nur im Schlamm stecken sollen, dann lass uns anschauen, wie diese beiden Pole mechanisch funktionieren. Was bildet denn den ersten Pol in dieser Architektur?
Das ist der vertikale Pol. Dieser Pol steht für die geistige Weite, es ist die intellektuelle und spirituelle Freiheit. Das ist deine Fähigkeit, aus den pathologischen, den erlernten Strukturen deiner Kindheit oder auch der Gesellschaft auszubrechen.
Also der Blick nach oben?
Richtig. Es ist die Verbindung zum Quantenfeld, das Erkennen der absoluten Wahrheit hinter den materiellen Dingen. Die Texte nennen diesen Pol auch sehr treffend die Firewall für das Selbst.
Firewall, okay.
Wenn du gut mit diesem vertikalen Pol verbunden bist, dann schützt er dich davor, dich im alltäglichen Drama der Welt, in diesen kleinen Streitereien, völlig zu verlieren. Du weißt dann einfach, dass du mehr bist als dein Kontoauszug oder dein Job.
Aber wie wir ja gerade besprochen haben, reicht diese Firewall allein nicht aus. Wenn wir uns nur auf diesen geistigen Pol konzentrieren, bauen wir wieder diese künstliche Blase und das Universum schickt den aggressiven Autofahrer, um uns zurückzuholen.
Ganz genau. Reiner Geist ohne Bodenhaftung, der verdampft einfach. Er verliert sich dann in existenziellen Ängsten oder sogar in Arroganz. Deshalb brauchst du zwingend den zweiten, ausgleichenden Pol. Und das ist der horizontale Pol.
Das Gegenstück.
Ja, das ist die absolute Bodenhaftung. Und das ist oft das, was gerade spirituell Suchende extrem gerne vermeiden wollen. Es ist das banale, das ungeschminkte, ganz einfache Leben. Es ist der Abwasch, das Auto reparieren, das Essen von Brot, die Steuererklärung, die ganz normalen familiären Pflichten. Dieser Pol dient der Heilung.
Und psychologisch gesehen macht das total Sinn. Ich meine, wenn der Verstand im vertikalen Pol anfängt, sich in diesen existenziellen Ängsten oder endlosen philosophischen Schleifen zu verlieren, dann fängt das Nervensystem an zu rotieren. Aber wenn ich dann einfach anfange, Kartoffeln zu schälen oder den Abwasch zu machen.
Ja, dann erdest du dich.
Genau, dann zwinge ich mein System, taktile, ganz konkrete Daten aus der Realität zu verarbeiten. Das erdet extrem. Es holt das Gehirn aus der abstrakten Angst zurück in den absolut physischen Moment.
Genau so ist es. Der horizontale Pol bietet einen sicheren Hafen für unsere menschliche Natur. Wirkliche Souveränität, wie sie die Schriften eben definieren, bedeutet, beide Ufer in- und auswendig zu kennen, ohne aber an einem der beiden festzukleben. Man muss zutiefst anerkennen, dass man zwar den unendlichen Himmel im Kopf hat, aber, und das ist das Wichtige, die Füße immer noch ganz real im Schlamm der Realität stehen.
Und dass dieser Schlamm heilig und notwendig ist.
Absolut.
Die Kunst ist also nicht, sich für eine der Seiten zu entscheiden, sondern die Spannung zwischen beiden auszuhalten.
Mehr als das sogar. Die Quellen sprechen hier vom Einheitskreis und nutzen das Symbol des Kreuzes. Wenn du dich an den Rand dieses Kreises drängst, weil du nur noch ultraspirituell oder eben nur noch knallhart materiell sein willst,
dann zerreißt es einen.
Ja, dann zerreißt dich die Fliehkraft der Dualität. Du kommst völlig aus dem Gleichgewicht. Das Ziel ist es, sich im exakten Zentrum der Achsen aufzuhalten, also im Kreuzungspunkt von vertikal und horizontal. Dort, und wirklich nur dort, herrscht der Nullpunkt.
Der Nullpunkt?
Das ist die absolute Bewegungslosigkeit inmitten der tosenden Bewegung.
Wahnsinn, das ist ein unfassbar starkes Bild. Der ruhende Pol im Auge des Orkans, wo alle Kräfte sich gegenseitig aufheben. Wir sind heute wirklich tief in den Kaninchenbau abgetaucht. Lass uns das nochmal verdichten, bevor wir den Faden verlieren.
Gerne.
Wir haben also gesehen, dass die Flucht vor den Problemen des Alltags nichts bringt, weil das Problem immer in uns selbst mitreißt. Stattdessen brauchen wir diese emotionale Alchemie. Wir dürfen das Blei unserer alltäglichen Konflikte nicht ablehnen. Wir müssen es als Rohstoff nutzen. Wir müssen das Feuer der Kalzinierung aushalten, wo der Schmerz unser wertendes DOS-System einfach abstürzen lässt.
Mhm.
Und anstatt uns in diese künstlichen Ruheblasen zu flüchten, die ohnehin vom Universum immer wieder aufgepikst werden, müssen wir lernen, Stabilität in der Spannung zu finden. Den unendlichen Geist im Kopf, die Hände ganz banal im Abwaschwasser. Nur so finden wir in die Mitte des Kreuzes.
Und wir haben verstanden, dass jeder Trigger, der uns aus unserer künstlichen Ruhe reißt, eigentlich eine Erinnerung ist. Eine direkte Einladung, wieder zurück in diesen Nullpunkt zu finden, anstatt das Ego regieren zu lassen.
Und genau dazu möchte ich dir zum Abschluss noch einen Gedanken mitgeben. Ein Konzept aus den Quellen, das wir heute so noch gar nicht explizit benannt haben, das aber psychologisch all das zusammenfasst, worüber wir geredet haben. Die Texte sprechen von der Kunst der fruchtbringenden Faulheit.
Oh ja, ein herrlicher Kontrapunkt zu unserer völlig leistungsgetriebenen Optimierungsgesellschaft.
Absolut, oder? In einer Welt, in der unser inneres DOS-System bei jedem Problem sofort schreibt, tu was, repariere es, kämpfe dagegen an, erklär dich. Was wäre, wenn das höchste spirituelle und psychologische Gesetz in manchen Momenten einfach das Prinzip des Vergehenlachens ist?
Es ist wieder Herbst in der Natur. Weißt du, ein Baum strengt sich ja auch nicht an, seine Blätter abzuwerfen. Die Blätter müssen einfach fallen und am Boden verrotten, damit die Erde im Frühling wieder fruchtbar sein kann. Das System reguliert sich selbst, wenn man es einfach mal lässt.
Exakt. Wenn also heute, morgen oder von mir aus nächste Woche dein nächster großer Konflikt auftaucht, die nächste ungerechte E-Mail, der nächste Trigger im Straßenverkehr, der nächste Moment, in dem du fühlst, wie diese Kalzinierung in dir hochkocht. Was passiert, wenn du dem ganzen Drama dann einfach mal die Energie entziehst? Wenn du nicht optimierst, nicht antwortest, nichts kontrollieren willst, absolut gar nichts tust und aus deinem sicheren Beobachterposten in der Mitte des Kreuzes einfach nur zusiehst, wie dieses hitzige Programm im Außen in sich selbst zusammenfällt. Probier es aus. Beobachte die fruchtbringende Faulheit. Bis zum nächsten Deep Dive.